Wir wollen nochmal an der Stille werden und beten. Herr, nun danken wir dir noch einmal für diesen Gottesdienst heute Morgen, dass wir versammelt sind, dass du uns hierher gebracht hast, dass wir gekommen sind, um dein Wort zu hören, um Gemeinschaft zu haben und weiter zu lernen, dich zu ehren mit unserem Leben. Herr, wir danken dir für die Gelegenheit, für Freiheit, für Wohlhabenheit und Gesundheit, soweit es du zulässt, für all deine guten Gaben. Und wir preisen dich. Schenke uns nun offene Ohren zu hören, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, ich möchte euch begrüßen mit dem Wort aus Hebräer Kapitel 3, das, glaube ich, sehr gut passt. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr meine Stimme hört, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Als mich einige von denen, die heute den Gottesdienst mitgestaltet haben, gefragt haben, ja, was ist denn dein Thema für den Sonntag? Da habe ich gesagt, der Kairos Gottes. Große Fragezeichen in die Köpfen, der Kairos Gottes, was ist denn das? Und darum soll es aber heute gehen. Und ihr werdet sehen, es ist ein spannendes Thema, das uns alle ergreift. Am 21.12.25, das war ja der vierte Advent, kam Michael Kotsch zu uns. Vielleicht könnt ihr euch noch so dunkel erinnern. Und er hat gepredigt und sein Hauptpunkt war, dass es bestimmte kurze Momente im Leben von Christen geben kann, die besonders wertvoll sind und von Gott in einer speziellen Weise vorbereitet. Und das ist der sogenannte Kairos Gottes. Ich denke, viele von euch haben das schon erlebt, als auf einmal der Aufruf kam, möchtest du heute Jesus annehmen in deinem Leben? Ein ganz spezieller Tag oder Abend. Ich habe das auch sehr dramatisch erlebt. Und ich wusste damals im Missionszelt, schon einige, ja, halbes Jahrhundert her oder ein bisschen länger, aber noch lebendig in meinem Herzen, heute Abend ist der Tag. Wenn du heute Nein sagst und nach Hause gehst, dann hast du den entscheidenden Wendepunkt in deinem Leben verpasst. Also im Griechischen gibt es eigentlich zwei Worte für die Zeit. Für uns ist das nicht ganz so differenziert. Einmal gibt es den Chronos. Alle, die richtig Griechisch können, möchten mich entschuldigen, wenn ich das nicht so ganz so richtig mache. Aber es ist der Chronos Gottes, der so abläuft. Wir lesen ja in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott Himmel und Erde schuf und dann heißt es, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Schon da fing es an, dass der zeitlose Gott Zeit geschaffen hat für die Schöpfung, die er noch gar nicht fertig hatte. Und interessant, der erste Tag verging und es wurde Nacht noch ohne Sonne. Die Sonne wurde erst am vierten Tag erschaffen. Und unter diesem Chronos stehen wir alle. Vielleicht habt ihr früher auch so eine, in der Küche so eine tickende Uhr gehabt, die man jede Woche aufziehen musste. Tick, tack, tick, tack. Da hat irgendeiner gesagt, oh, das nervt mich aber immer, dieses Geräusch. Und nachts, wenn ich nicht schlafen kann, das tickert so weg. Und das ist ein gutes Bild für den Chronos. Die Zeit, die unaufhaltsam immer weiterläuft und wir können sie nicht anhalten. Und auch wenn man sagen möchte, ja, diese letzte Sekunde muss ich nochmal zurückholen, tut mir leid, sie ist vergangen. Es läuft immer weiter und wir alle unterliegen diesem Prozess. Früher waren wir jung, heute sind jung und schön, heute sind wir nur noch und. Jung und schön ist vergangen. Und so geht das Leben dahin, der Chronos Gottes. Die ganze Schöpfung ist diesem Zeitablauf unterworfen und sie vergeht und es wird eine neue Welt kommen. Auch das ist gut, wunderbar von Gott eingeplant. Es sind nicht nur die Sekunden, es sind dann die Stunden, die Tage. Und in seiner Weisheit hat Gott gleich zu Anfang in der Schöpfung 6 Tage der Arbeit bestimmt und 1 Tag der Ruhe. Und da heißt es so schön, und Gott ruhte von seinen Werken und alles war sehr gut. Und er hat sich der Schöpfung erfreut, die er gemacht hatte. Alles war wunderbar und vollkommen. Und Gott ruhte. Ein Gott, der unerschöpflich ist an Kraft. Er hat sich einfach den Tag genossen. Und so sollen auch wir den Tag genießen. Der Kronos Gottes. Aber es gibt auch den Kairos Gottes, den wir oft gar nicht so richtig verstehen. Hier sehen wir im Hebräerbrief, es gibt ein Heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Und immer wieder, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, werden Gott in der Schrift mit einem plötzlichen Tag Gottes konfrontiert. Wie entscheidest du dich? Was tust du? Was geschieht jetzt? Oder wie willst du diesen Moment nutzen? Ich hatte so eine Begegnung kurz vor Weihnachten. Da war ja unsere Schwiegertochter, die hatte uns 2 Kalender mitgegeben, die in Bremen so bei Freiversammlungen oder in der Fußgängerzone am Bahnhof verteilt wurden. Das waren evangelistische Kalender mit wunderbaren Worten und Fotos, wie man das so hat, und hinten auch drin eine Erklärung, wie der Weg zu Jesus, wie das eigentlich geht. Und jetzt hatte ich 2 Kalender, wir beide, und meine Frage war, ja, wem soll ich die geben? Und wir hatten und haben schon lange unsere nette Postbotin, die uns aufgefallen war. Sie kam immer so hilfsbereit, ist gelaufen und war emsig bei der Arbeit und immer fröhlich. Und es hat mir immer gefallen. Und wie es der Zufall so wollte, hatte ich auch von ihrer Tochter über Umwegen mein Motorrad gekauft. Und das schaffte ich immer einen netten Kontakt. Dann habe ich immer gesagt, ey, möchten Sie mal in die Garage reingucken? Da steht das Motorrad von Ihrer Tochter. Also das war sie natürlich begeistert. Und ich dachte, zu Weihnachten ist auch mal ein kleines Dankeschön für Ihre fleißige Arbeit fällig. Und so wollte ich ihr den Kalender geben, als so ein kleines Geschenk, kleine Anerkennung. Und dann war sie auf einmal da. Und sie war da hinten in der Ecke noch beschäftigt und ich schnell ins Haus gerannt, Kalender her, noch ein kleines finanzielles Geschenk rein. Und dann ging ich hin und gab ihr den Kalender als Dankeschön. Und sie war ganz begeistert. Sie sagte, oh toll, dieses Jahr habe ich noch keinen Kalender gekriegt. Ich weiß gar nicht, was ich aufhängen soll. Sie war so begeistert. Und ich habe gemerkt, das war eine ganz besondere Gelegenheit. Es war jetzt keine Zeit, ihr Weiteres zu erklären, aber sie hat Kontakt mit Leuten, die wir gut kennen in Almena, und von daher dachte ich, das ist so, was meine Aufgabe in diesem Moment war. Ein Kairos Gottes, eine besondere Gelegenheit. Hätte ich jetzt gesagt, oh, ich warte bis morgen oder bis Montag, bis ihr wiederkommt, vielleicht wäre diese Gelegenheit gar nicht mehr wiedergekommen. Ein besonderer Moment von Gott bereitet. Und wir beide, Helga und ich, wir waren ganz begeistert und dankbar und berührt über diese kleine, besondere Gelegenheit. In der Schrift, da finden wir auch die Geschichte vom blinden Bartimäus. Auch zu dieser Geschichte habe ich einen besonderen Bezug, denn Martin Hohmann hat über den blinden Bartimäus gepredigt, als ich im Zelt saß. Damals 71 im Juli in Bremerhaven. Ein Evangelisations-Missionszelt. Und das hatte mich einfach gepackt. Dieser Bartimäus da saß, der Blinde, wie üblich am Wegesrand, am Ausgang von Jericho gesessen hat, gebettelt. Er konnte ja nichts sehen. Er hat nur mal seine Schüssel hingehalten, mal gesagt, hier, gib mir mal was. Und dann eines Tages war eine Riesenunruhe. Jede Menge Schritte hörte der vorbeilaufen und Gerede und Aufregung. Und dann hat er irgendjemand gefragt, was ist denn heute los? Ich kann ja nichts sehen. Ja, Jesus kommt vorbei. Wow. Und als er das hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Er hat irgendwie in die Gegend geschrien. Und die Leute haben gesagt, bist du endlich still? Schrei hier nicht so rum, mach nicht so einen Lärm. Das ist doch nicht höflich. Aber er rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Eigentlich wollte ich heute ja den Dirk hier haben, der mal so richtig schön lautlos schreit, so wie der Bartimäus das gemacht hat. Naja, Dirk ist unterwegs, der Herr segne ihn. Bartimäus, er hat gemerkt, das ist meine Gelegenheit. Das ist meine Gelegenheit, wenn ich mich jetzt nicht bewege, nicht schreie, was das Zeug hält, dann ist er verschwunden, zu spät. Und er hat geschrien, was er konnte. Der Herr hat ihn gehört, er blieb stehen und er ließ ihn zu sich rufen. Und da riefen sie den Blinden und sie sprachen zu ihm, sei getrost. Steh auf, er ruft dich. Bartimäus, aufgestanden, sein Mantel, ja, symbolisch so sein altes Leben davon weggeworfen und er kam zu Jesus. Jesus fragte ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde sprach zu ihm, Rabbuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Ein Kairos Gottes, ein besonderer Zeitpunkt, den Gott in seiner Gnade noch geschenkt hat für diesen blinden Mann, der sonst keine Hoffnung hatte. Und er hat ihn gut genutzt. Ihr Lieben, Jesus wäre nie wieder vorbeigekommen. Er hätte, wenn er gesagt hätte, naja, der kommt ja sicherlich nochmal, tut mir leid. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, um ans Kreuz zu gehen. Nie wieder zurück. Die einzige Begegnung, die letzte, allerkostbarste Begegnung der Kairos Gottes. Und auch ich saß unter dieser Predigt, hab gemerkt, ich könnte jetzt so weiterleben, noch 50 Jahre, jetzt bin ich ja 50 Jahre oder mehr älter, mein Leben vertingeln irgendwie. Aber den Ruf Gottes habe ich verpasst. Und ich habe damals zaghaft meine Hand gehoben. Und ich bin dankbar dafür bis zu diesem Tag. In Ewigkeit. Andere Momente aber habe ich früher verpasst. Und ich habe lange und schmerzhaft darüber nachgedacht. Ein wenig später, vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr, weiß nicht, stieg ich in Bremerhaven aus dem Zug. Ich komme ja von Bremerhaven. Jörg kommt von Bremen, ich komme von Bremerhaven. Das ist schon eine gewisse Verwandtschaft. Und da stieg ich in Bremerhaven aus dem Zug. Und auf dem Vorhof oder Vorplatz am Bahnhof, da lümmelten ein paar Betrunkene herum. Und der Geist Gottes bewegte mich und ich merkte, ich sollte zu ihnen gehen und ihnen von Jesus erzählen. Aber ich war zu schüchtern und zu feige und ging stattdessen nach Hause. Ich war damals ein junger Christ, sehr schüchtern, ängstlich noch. Aber die ganze Geschichte ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und was meint ihr, wer einer von den Betrunkenen auf dem Vorplatz war? Erstaunliches Ende der Geschichte. Etliche Jahre später habe ich nach hierher, nach Bösingfeld hineingeraten, geheiratet, hineingeheiratet und nun bin ich ein Bösingfelder. Wunderbar. Da lernte ich Werner Rühle kennen. Und wir fanden heraus, dass er lange Jahre in Bremerhaven war und auf dem Bahnhofsvorplatz oft herumgelümmelt hat im Sommer und getrunken hat und auf anderen Plätzen, die wir gemeinsam kannten. Und dort war er immer mit seinen Saufkumpanen. Ob Gott damals schon mit ihm reden wollte? Und es erschien uns als sicher, aber ich versagte. Und wir haben Gott gedankt, als ich mit ihm darüber gesprochen habe, dass es noch andere gab, die den Auftrag Jesu treuer ausführten als ich. Und dass er Christ wurde und seine alten Wege verlassen konnte. Jedenfalls, für mich kam keine zweite Gelegenheit, ihm zu begegnen, mit ihm über Jesus zu reden. Auch so kann der Kairos Gottes genutzt werden. Aber heute möchte ich unseren Blick auf die Mission richten. Die Mission ist immer noch in unserem Herzen. Es gibt eine Missionsgeschichte, die wirklich bemerkenswert ist. Anfang des 20. Jahrhunderts arbeitete ein Missionar im Osten Indiens. Das war damals da, wo es Bangladesch ist, da ganz oben in der Ecke. Und das war ein Waliser mit Namen Watkin Roberts. Und er war durch das Lesen von Predigten von Torrey zum Glauben gekommen. Und in Wales gab es damals eine große Erweckung, 1904, 1905. Und in dieser Zeit entschloss er sich, Missionar zu werden. Er schrieb einmal einem befreundeten Arzt sinngemäß, er würde Gott ungehorsam sein, wenn er nun für lange Zeit in seiner Heimat bleiben würde. Und das zeigte seine Hingabe zu Gott. Nach verschiedenen anderen Arbeiten wurde er zu den Pomar-Leuten eingeladen, die damals auch berüchtigte und brutale Kopfjäger waren. Er hatte ihnen vorher ein Johannesevangelium in einer verwandten Sprache geschickt, aber sie verstanden es nicht. Und so fragten sie, kann nicht jemand kommen, um uns das zu erklären? Und Roberts fühlte sich angesprochen und er hatte an dem Bezirksgouverneur, damals war das ja englische Kolonie von Mizoram, gefragt. Und der hat verweigernd gesagt, es ist zu gefährlich, du darfst da nicht hingehen. Aber Roberts machte sich trotzdem auf den Weg. Der musste für mehrere Tage durch den Urwald wandern. Damals gab es dort Tiger, Panther und Bären und große Schlangen, so wie die Schlange K, die da vom Zweig runterhängt. Und auch die Waldelefanten, die sehr gefährlich waren. Und ich glaube, etliche von denen, die haben auf ihr Frühstück gewartet, dass da vorbeigelaufen kam. Und so war das schon eine gefährliche Sache, da durch den Urwald zu wandern, so ganz allein. Roberts aber machte sich unter Gebet auf den Weg. Und auf dem Weg sang er alle Kirchenlieder, die er kannte. Und ich glaube, er kannte viele. Lauthals in den Urwald hinaus und vertrieb so seine Angst und war sich des Schutzes Gottes bewusst. Er besuchte dann diesen Stamm, Kopfjäger. Vielleicht hätte sein Kopf ja da auch bald hängen können. Den Stamm der Ma für 5 Tage, der klärte ihm das Evangelium. In diesen Tagen beschlossen die Ältesten des Stammes, der Häuptling und 4 andere Männer, dass sie Frieden mit dem Gott der Bibel machen wollten durch Jesus Christus. Und obwohl es nur 5 Tage waren, wuchsen die Bekehrten im Glauben und eine Gemeinde entstand. Innerhalb von 2 Generationen war der ganze Volksstamm erreicht und die Kopfjägerei gehörte der Vergangenheit an. Roberts musste dann zurück. Er wurde sehr krank. Später wurde er als Unruhestifter ausgewiesen aus der Kolonie und er hat wohl nie mehr Kontakt zu diesem Dorf gehabt. Er wusste gar nicht, wie diese 5 Tage weitergegangen waren. Später landete er in Kanada und hat dort die Regions Beyond Missionary Union geleitet. Mit der haben wir auch gearbeitet. Und dort hat er seinen Lebensabend verbracht. Und in seiner Biografie heißt es, er ging enttäuscht, frustriert, irgendwo ja, hoffnungslos nach Hause. Mein Einsatz war so sinnlos. Es ist ein Jammer. Ein begabter Mann. Aber einer der Männer im Dorf, Changwa, so ungefähr Changwa, Chavunga, keine Ahnung, hatte einen kleinen Sohn. Und der hieß Rushunga Budaite. Der war so 10 Jahre alt. Und den sandte der Vater, wollte er auf eine Missionsschule schicken, um lesen und schreiben und all diese Dinge zu lernen. Und die war 96 Meilen entfernt. 150 Kilometer durch den Urwald. Und das als kleiner Junge durch den gefährlichen Urwald. Und bevor der Vater den Sohn losschickte, musste der Junge noch lernen, eine Linkskurve zu rennen. Ich bin jetzt zu alt, um euch das vorzumachen. Links herum. Ja, nochmal. Links herum. Warum? Weil nämlich die Waldelefanten kamen, die drehen sich nur rechts rum. Die können sich nicht links drehen. Und mit dieser Linkskurve konnte er den Elefanten dann abhängen und sich verstecken und kam den zertrampeln. Und der Vater hat es gewagt, diesen kleinen Jungen aus dem Dorf zu senden und zu lernen. Die Leute hatten die Visionen, wir kennen so wenig vom Wort Gottes, wir müssen es lernen. Irgendjemand muss nun lernen, studieren, um das Wort Gottes in die Sprache, die eigene Sprache zu übersetzen und in ihren Stamm zu bringen. Und dieser kleine Rushunga, der war sehr begabt. Er hat erst in Kalkutta studiert, dann an der Universität von Allahabad. Und dann musste er Griechisch, Hebräisch lernen. Er war in Glasgow im Bible Training College in Schottland und dann Wheaton College, Illinois in Amerika. Und er hat all diese Dinge gelernt, sehr begabt. 1958 hat er sich an die Übersetzung des Neuen Testaments, also vom Griechischen in die Ma-Sprache gemacht und auch fertiggestellt. Und das war keine leichte Aufgabe. Denn er musste auch das römische Alphabet, das wir benutzen, in seiner Sprache darstellen aus dem Griechischen heraus. Also scheinbar die Hindi-Buchstaben und so waren nicht so geeignet. Und so hat er das gemacht. Und dann brauchte es noch 2 Jahre und dann wurde das Neue Testament in dieser Sprache 1960 gedruckt. Wir hatten 5000 Kopien gedruckt, innerhalb von 6 Monaten verkauft. Und Budaite, dieser junge Mann, half später anderen Übersetzungen in ihrer Arbeit in anderen Stammessprachen. Watkin Roberts, aber der Missionar, wohnte in Kanada. Und er wusste nicht, was aus seinem Besuch bei den Ma geworden war. 5 Tage. Was kann das denn bewirken? Und es dauerte 46 Jahre. Dann besuchte Rushunga ihn und erzählte von Gottes großem Wirken in seinem Stamm und der ganzen Gegend. Später wurde dieser Knabe, der loszog, um zu lernen, Direktor einer Mission, der Indo-Burma-Pioniermission. Später mit seiner Frau hat er die Mission Bibeln für die Welt gegründet, denn ihnen fiel die Not des großen Indiens mit Hunderten von Millionen unerreichten Menschen aufs Herz. Wie erreichen wir dieses riesige Volk, diesen Kontinent von Unglauben. Und so haben sie einfach die Telefonbücher hergeholt. Es gab damals viele Telefonbücher und alle, die ein Telefon hatten, die konnten lesen und schreiben. Sie haben Adressen rausgeschrieben, dürfte man heute nicht mehr machen, und diesen Leuten Bibeln geschickt. Und diese versandten Bibeln wurden zu mehreren hundert Millionen später in über 100 Länder der Welt verschickt und haben unermesslichen Segen in der ganzen Welt gespendet. Dieser Rushunga Budaite starb mit 87 Jahren, 2015, also gar nicht so lange her, in Kanada. Und ja, das war der Besuch von 5 Tagen. 5 Tage. Und was hat er bewirkt? Das war wirklich der Kairos Gottes. Ich glaube, Watkin Roberts, als er das hörte, der ist aus allen Wolken gefallen. Er konnte fast nicht fassen, was Gott getan hat. Der Gehorsam dieses Mannes, durch den Urwald zu gehen, sein Leben zu riskieren und sein Besuch in diesem Stamm hat wirklich die Welt verändert. Von ganz unbedeutenden Anfängen, die Gott gebraucht hat, um sein Werk in der Welt zu tun. Für mich ist das eine der erstaunlichsten Geschichten aus der Mission. Während bei uns scheinbar Stillstand, Rückschritt ist, der Unglaube zunimmt, wirkt Gott gewaltig in der Welt. Wir dürfen nicht klein denken von Gott. Niemals. Auch wenn bei uns, auf Deutsch gesagt, tote Hose ist. Nein, der Herr wirkt. Der Herr wirkt in aller Welt und er sammelt seine Gemeinde. Oft durch Gelegenheiten wie diese, einen ganzen Volksstamm für Christus zu gewinnen, kann Gott auch heute mit uns so etwas tun. Und Helga und ich, ohne uns rühmen zu wollen, wir hatten eine ähnliche Schau. Vielleicht kann mein Leben, mein Einsatz einen ganzen Stamm umkrempeln und zu Jesus bringen. Und da kommt für uns die Frage auf, was willst du mit deinem Leben tun? Vielleicht stehst du noch ratlos davor. Ich guck mal so allgemein in die Runde. Du weißt es ja selbst, deine Pläne. Was willst du mit deinem Leben tun? Wohin willst du deine Lebenskraft investieren? Die Lebenskraft, ich merke das jetzt deutlich, verrinnt immer mehr. Nachher, es gibt keinen schöneren Platz als auf dem Sofa liegen. Nee, kein Witz. Das ist richtig eine Geschichte. Aber die Zeit, wo wir Kraft haben, wo wir voller Pläne und Gedanken sind, meiner Ansicht nach sollten wir sie Jesus weihen. Herr, gebrauche du mich so, wie ich bin. Ja, ich bin fehlerhaft, ich bin schlecht, sündhaft, aber vielleicht kannst du mich gebrauchen. Was sind die Ziele deines Lebens? Ich muss das einfach mal so sagen. Oder braucht es vielleicht eine neue Hingabe oder eine grundsätzliche? Du hast nie gewagt, Jesus dein Leben in die Hand zu geben. Heute ist der Tag. Oder es braucht eine neue Hingabe. Ja, Herr, ich habe eigentlich für mich selbst gelebt. Für mein Wohlsein, für meine Karriere, für einen vielleicht tollen Beruf. Aber ich habe nie mein Leben auf den Altar Gottes gelegt. Da gehört unser Leben hin. Römer 12. In die Hingabe Gottes. Und was auf dem Altar Gottes liegt, und sei es unser Leben, das gehört nicht mehr an uns selbst. Dann hat Gott die Bestimmung. Und es ist seins und er gebraucht es nach seinen Plänen. Er hat uns bereitet zu guten Werken. Epheser 2, Vers 10. Und das gilt auch für dich. Wir sind nicht wie Rushunga Budaite oder Watkin Roberts. Wir sind Leute in unserer modernen Zeit, mit ganz speziellen Herausforderungen. Aber in unserer Zeit gibt es mehr unerreichte Menschen als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Irgendwo, glaube ich, könnte auch eine Ecke für dich sein, zu wirken in der Welt. Bei uns in Europa. Es gibt mehr Ratlosigkeit, Unwissenheit über Gott als je zuvor. Die Dunkelheit kommt und ist gekommen. Aber Gott hat auch in dieser Zeit, auch heute noch Pläne für einen jeden von uns, sei es alt oder jung. Vielleicht auch auf außergewöhnliche Art und Weise. Ich denke, wir alle tun gut, wenn wir unser Leben neu und auf Gott und völlig auf Gott ausrichten. Es ist die beste Entscheidung, muss ich sagen, für mich, für meine Frau, die beste Entscheidung, die wir gemacht haben. Ich möchte dem Herrn dienen. Auch wenn ich nicht viel verdiene, das ist nicht wichtig. Er wird mich versorgen. Die beste Entscheidung. Was Gott dann mit deinem Leben machen wird, wer dich leiten wird, das können wir nicht sagen. Das ist noch in ihm verborgen. Und man kann es nur erfahren, wenn man losgeht. Wenn man nicht losgeht, erfährt man gar nichts. Heute Morgen, und du sagst, ja, ich will eigentlich zum Gottesdienst, aber der Kronos Gottes hat mich schon überholt, ist schon 9:55, oh, bleibe ich ganz zu Hause. Ich werde schon nichts verpassen, kann sein, dass man was verpasst, weil man gar nicht kommt. Der Kairos Gottes, die goldene Gelegenheit, den speziellen Tag, wo Gott wirken will, wo er dich vielleicht gebrauchen will, wo er dich neu machen will, das erkennen wir nicht, wenn wir nicht gehorsam sind. Gehorsam des Herzens gehört dazu. Du sagst, nö, ich habe das so alles gehört, aber gib mir nichts an. Tschüss, dann geh. Aber das Leben wird entsprechend sein. Nur wenn wir mutig sind, loszugehen, beginnt auch für uns, glaube ich, die große Geschichte mit Gott. Und die Frage ist, was könnte deine Geschichte sein? Lieben, wollen wir beten. Herr, wir danken dir, dass du noch wunderbare Werke auch für uns bereitet hast. Schon vor Grundlegung der Welt. Dass du um uns wusstest, dass du uns kennst, dass du uns gebrauchen willst. Auch dieser Missionar Watkin Roberts konnte sich gar nicht ausmalen, was du getan hast durch seinen kurzen und mutigen Einsatz. Herr, und das sind Vorbilder, die uns herausfordern. So danken wir und befehlen uns dir an, weise uns deinen Weg, wie du es gesagt hast. Amen.